Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Hallo und willkommen zu einer neuen Talkfolge von Was wir wissen. Mein Name ist Thomas Zauner. Hier stellen wir euch Aufzeichnungen von Veranstaltungen des Wissenschaftsfonds FWF vor, während wir schon an der nächsten Staffel arbeiten. Heute geht es ums Herz und wie man es gesund hält. Täglich schlägt es rund 100.000 Mal und pumpt rund 7.000 Liter Blut durch den Körper. Das Herz reagiert auch sensibel auf Stress, Emotionen und Lebensstil. Aber was passiert, wenn es aus dem Rhythmus gerät? Welche Faktoren beeinflussen unsere Herzgesundheit? Und wie können wir selbst dazu beitragen, dass es möglichst lange stark bleibt? Diese Fragen und die neuesten Forschungsergebnisse dazu diskutierten die Molekularbiologin und Kardioimmunologin Susanne Sattler und der Sportkardiologe Jürgen Schahak am 22. September 2025 im Kabarett Simpel in Wien. Jasmin Dolati, ORF Radio Wien Programmchefin, hat das Event moderiert. Stattgefunden hat es als Teil der Reihe am Puls, einer Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF und dem ORF Radio Wien. Viel Spaß beim Hören!
Vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen zu einem Wissenschaftstalk am Puls aus dem Kabarett Simpel. Ich freue mich, dass Sie heute hier im Publikum sind und ich begrüße natürlich auch alle, die uns übers Radio zuhören und dann auch als Podcast. Heute dreht sich alles um unser wichtigstes Organ, das Herz. Es arbeitet sehr zuverlässig auch leise, muss man sagen. Und die meiste Zeit merken wir gar nicht, dass es arbeitet. Und doch schlägt es ca. 100.000 Mal und pumpt 7.000 Liter Blut täglich durch unseren Körper und versorgt uns logischerweise auch mit Energie. Normalerweise, muss man sagen, klappt das alles sehr, sehr gut. Aber was, wenn unser Herz aus dem Rhythmus kommt? Gemeinsam mit meinen heutigen Gästen, der Molekularbiologin und Kardioimmunologin Susanne Sattler und dem Sportkardiologen Jürgen Schahak, spreche ich darüber, wie moderne Forschung, Bewegung und auch unser Lebensstil zusammenwirken und eben auch unsere Herzgesundheit beeinflussen. Wir wollen klären, wie viel können wir selbst tun, wo hilft die Medizin und was verraten uns neue Studien und Ansätze über Prävention, aber natürlich auch über Therapie. Herzlich willkommen nochmal an Sie, dass Sie hierher ins Kabarett Simpel zum Wissenschaftstalk gekommen sind. Ja, die Sendung heißt Der Takt dass der Takt des Lebens sozusagen. Was fasziniert Sie denn beide am meisten an dem Thema Herzgesundheit? Warum sind Sie denn in diesen Bereich überhaupt eingestiegen? Ich darf mit Ihnen, Herr Schahak, beginnen.
Also bei mir war es so, dass ich das schon in der Schule interessant fand, nämlich diese leistungsphysiologische Komponente, dass das Herz es schafft, so viel am Tag zu schlagen und dass es bei Sportlern dann noch zu so einer Steigerung der Leistungsfähigkeit kommen kann, bis hin zu einem Sportherz. Und das andere ist, dass wenn das Herz nicht mehr schlägt, es ein paar Sekunden später mit dem Leben vorbei ist. Und so schnell geht es bei keinem anderen Organ.
Ja, also das geht wirklich dann schnell. Frau Sattler, wie war es denn bei Ihnen? Wo liegt denn Ihre Faszination für das Herz?
Bei mir hat die Faszination ein bisschen später begonnen. Ich bin Immunologin, ursprünglich ausbildungstechnisch, habe dann aber festgestellt, dass das Immunsystem in der Wundheilung eine massive Rolle spielt. Und ein Herzinfarkt ist ja jetzt im Grunde genommen nichts weiter als eine Wunde im Herzen. Und was das Herz da einzigartig macht im Vergleich zu anderen Organen, ist, dass es relativ schlechte Heilungsfähigkeit hat. Also es kann sich sehr gut reparieren, weil natürlich auch nach einem Herzinfarkt brauchen wir einen ganz schnellen Wundverschluss. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann sich sehr schlecht regenerieren. Also diese Wunde, dieser diese Narbe, die sich da bildet, die bleibt. Und da hat das Immunsystem eine sehr große Rolle. Und das,
wie schnell dieser Heilungsprozess vor sich geht oder welche Rolle?
Wie genau effizient, ja, dieser Heilungsprozess vor sich geht und auch, was dann in weiterer Folge passiert. Also uns das Problem, das wir mit dem Herzen haben, ist, dass ein Herzinfarkt jetzt in den meisten Fällen sehr schnell überlebt und auch verheilt wird. Überlebt wird und auch verheilt, aber dass dann in weiterer Folge das Immunsystem gegen das Herz aktiviert wird und dass man dann eine Herzschwäche entwickeln kann.
Jetzt, wenn ich so ins Publikum schaue, aber auch was eigene Erfahrungen angeht, man hört relativ selten von diesem Zusammenhang vom Immunsystem in Sachen Herzgesundheit. Warum ist das so? Ist das eine neue Forschung?
Das ist tatsächlich ein sehr neues Forschungsgebiet. Wir wissen seit wahrscheinlich Jahrzehnten, dass wir Immunsystem im Gehirn haben, in der Leber, in allen möglichen Organen, aber dass es auch im Herz Immunzellen gibt und die dort sehr wichtige Rollen haben. Das wissen wir erst seit ein paar Jahren. Und vor allem, wie das Immunsystem sich auf die Herzgesundheit und eben aber auch Herzerkrankungen auswirkt, das ist tatsächlich ein sehr neuer Bereich.
Da werden wir natürlich später auch noch ein bisschen auf diese Forschung eingehen und auch auf das, was herauskommt. Herr Schahak, Sie sehen ja das Herz vor allem im Zusammenhang mit Sport und Bewegung. Natürlich sind das ganz wichtige Themen, aber es gibt gerade in diesem Bereich auch sehr viele Mythen, die man immer wieder hört oder liest.
Ja, also ein ganz bekannter Mythos. Es gibt ja das sogenannte Sportherz und dann gibt es quasi das Kraftsportherz. Und das resultiert aus einer Studie Mitte der 70er Jahre, als der Ultraschall neu auf den Markt kam. Und da wurde untersucht, wie ist das bei Ausdauersportlern? Da wird das Herz ein bisschen größer. Da hat man geguckt, wie ist das so bei Normalen, die nicht Sport machen, und wie ist das bei Kraftsportlern? Das war ein Ringer. Und da hat man gesehen, dass der Herzmuskel ein bisschen dicker. Und dann hat man gesagt, naja, die Ausdauersportler, die kriegen ein größeres Herz und die Kraftsportler, die kriegen ein dickeres Herz. Die waren aber so dick, dass man heute sagen würde, die sind krank. Das war gar nicht normal. Was man damals noch nicht wusste, und gerade das ist im Kraftsport ja ein Thema, wenn man dopt mit Anabolika, also die Herz- oder die Muskelmasse vergrößern, passiert das auch im Herz. Und das waren wahrscheinlich einige mit drin. Und das hat sich in der Wissenschaft über Jahre, über Jahrzehnte eigentlich gezogen, dass es ein Kraftsportherz gibt. Das gibt es aber gar nicht. Mhm. Und es hat etwa 20 Jahre gedauert, bis sich die wissenschaftliche Gemeinschaft so einig war, nee, es gibt kein Kraftsportherz. Aber es kommt heute immer noch auch in den Kliniken vor, dass Kollegen sagen, na, der hat ein Sportherz, der Herzmuskel ist ein bisschen dicker. Das ist aber krankhaft und da muss man dann differenzieren, kommt das jetzt durch den Sport oder ist es doch eine beginnende Erkrankung, weil manchmal ist es dann ein Zufallsbefund. Also das ist so eigentlich der größte Mythos, was jetzt so die Kardiologie oder die Sportkardiologie eigentlich angeht.
Gibt es noch einen?
Der Mythos des Marathonläufers, ja, weil das war ja wahrscheinlich auch ein Mythos, wenn man mal so ein bisschen recherchiert. Gab es das wohl in der Form nicht. Und es gab früher auch Meldeläufer, die sind viel länger gelaufen, über mehrere Tage dann 250 Kilometer. Wenn man das heute sieht, dann haben wir auch Sportler, die deutlich länger wie ein Marathon laufen, die sterben auch nicht. Klar, es gibt auch plötzliche Herztodesfälle beim Sport. Beim Marathon ist es meistens so im letzten Drittel des Laufs, aber das sind dann eher Erkrankungen, die man versuchen kann, vorher zu entdecken. Aber ein gesundes Herz, wenn ich auch entsprechend trainiert bin, habe ich eigentlich kein Risiko, dass ich jetzt unbedingt einen plötzlichen Herztod erleiden muss, so wie der Läufer im antiken, ja, Marathon dann.
Ja, kommt zwar immer wieder auch mal vor, aber können wir auch später noch sprechen, was diesen, ja, plötzlichen Herztod auslöst. Ich möchte gerade so in diesem ersten Teil auch auf ein Kapitel eingehen, das auch immer wieder diskutiert wird, nämlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Sachen Herzgesundheit. Wie sieht denn hier der Stand der Dinge derzeit aus? Wie ist der Unterschied zu definieren?
Also ganz grob gesagt kann man sagen, die Frauen sind durch das Östrogen ein bisschen geschützt in dem ersten und zweiten Drittel des Lebensabschnitts. Aber dann, wenn die Menopause kommt, dann holen die Frauen quasi überproportional auf und dann haben die eben sogar noch ein höheres Risiko, dass bei ihnen der Herzinfarkt dann noch schlimmer ist. Also die haben so ein bisschen 10 Jahre später erst ihre Probleme und die sind dann manchmal auch ein bisschen ausgeprägter und auch die Symptomatik ist ein bisschen unterschiedlich zwischen Männern und Frauen.
Frau Sattler?
Also ich glaube, die Symptomatik ist ein ganz wichtiger Punkt, weil zum Beispiel ein Herzinfarkt sich bei Frauen ganz anders äußern kann als bei einem Mann. Dieses klassische Brustschmerz zieht in den Arm, das ist bei den Männern dominant. Bei Frauen kann ein Herzinfarkt auch sehr unspezifische Symptome haben. Also da kann es von Übelkeit über Rückenschmerzen bis einfach nur ganz intensive Schwäche. Also das ist sehr unspezifisch und wird entsprechend auch oft viel länger übersehen, wird viel später diagnostiziert, wird viel später behandelt, was natürlich fatale Ursachen haben kann, nicht Ursachen, Entschuldigung, Folgen haben kann. Und grundsätzlich ist es auch so, dass Medikation zum Beispiel bei Frauen später gegeben wird, weniger gegeben wird. Viele Studien haben primär männliche Probanden. Also da gibt es jetzt nicht nur in der Biologie, sondern auch in der medizinischen Versorgung durchaus ganz gravierende Unterschiede.
Aber schaut so ein Männerherz jetzt ganz anders aus als ein Frauenherz?
Also für mich beim Ultraschall nicht unbedingt. Das Herz ist vielleicht nicht ganz so groß von der Dimension wie beim Mann. Also wenn wir jetzt mal nicht von einem Sportherz reden, dann ist das bei den Frauen ein bisschen kleiner. Aber das muss man ja auch wieder körperdimensionsbezogen sehen. Die Frauen sind kleiner, sind leichter. Also aufs Gewicht und Körpergröße oder Body Mass Index, was auch immer, Körperoberfläche bezogen, dann ist das eigentlich wieder gleich, muss man sagen.
Mhm. Okay, jetzt sind ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch Todesursache Nummer 1 und zwar nicht nur in Österreich, das ist generell in Europa so. Bevor wir jetzt noch ins Detail gehen und uns die ganzen einzelnen Faktoren nochmal anschauen, wie Ernährung, Bewegung und so weiter, was macht Ihnen da eher Sorgen am Stand der Dinge und wo gibt's vielleicht auch Hoffnung?
Also Sorge macht mir, dass die Bewegungsarmut oder der Bewegungsmangel immer mehr wird, der Lebensstil auch eigentlich immer ungesünder ist, wenn man guckt, wie die Adipositas insbesondere im Kindesalter sich entwickelt und wir trotzdem enorm große Fortschritte in der Herzmedizin dann auch machen, in der Kardiologie, aber das sind so zwei Pole. Eigentlich ist unser Lebensstil ja nicht besonders gut. Der wird aus meiner Sicht fast eher immer schlechter, obwohl wir immer mehr wissen. Wir haben Smartwatches, wir können alles Mögliche tracken, wie viele Schritte wir am Tag machen. Aber trotzdem kriegen wir das nicht so richtig in den Griff. Und ich glaube, das ist so auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wie wichtig ist uns die Gesundheit bzw. körperliche Aktivität? Was kann ich dafür machen? Man nimmt lieber irgendwelche Tabletten oder sowas. Ist natürlich schwer zu sagen, ja, heute gehe ich wieder laufen. Aber das muss man irgendwo in den Tag, in den Alltag integrieren. Und als ich angefangen habe in der Kardiologie, hat mein damaliger Chef in der Uniklinik in Mainz gesagt, als ich noch jung war, da war ein Herzinfarkt nach dem Krieg was ganz Besonderes. Da mussten wir in die Notaufnahmen uns das angucken. Das wird jetzt immer mehr. Klar, die Diagnostik hat sich ein bisschen verändert. Früher war es nur EKG-Veränderung. Jetzt können wir das anhand von Blutparameter seit 20, 30 Jahren gut bestimmen. Da wurde das anders definiert. Ja, und da sehen wir auch dann mehr Veränderungen. Aber das macht einem schon ein bisschen Sorge, dass wir eigentlich eine richtige Hightech-Medizin mittlerweile haben mit Medikamenten, mit operativen, interventionellen Techniken. Aber wir es eigentlich nicht schaffen, das Übel an der Wurzel zu packen und eigentlich so ein bisschen den Lebensstil so in Vordergrund stellen. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie länger lebt, dass man älter wird, sondern es ist ja die Lebensqualität das Entscheidende. Und das Wichtige ist doch, selbst wenn ich einen Herzinfarkt habe und ich habe da eine Narbe zum Beispiel, das Herz wird ein bisschen schwächer, dann geht es ja trotzdem darum, komme ich die Treppe noch hoch? Kann ich noch mit der Einkaufstüte durch den Supermarkt laufen? Kann ich noch an den Schrank greifen? Und das ist ja eigentlich Lebensqualität. Und das müssen wir eigentlich schaffen. Mir geht es gar nicht so als Mediziner, dass ich denke, wir müssen jetzt noch älter werden, sondern wir müssen mit einer gewissen Lebensqualität älter werden. Weil wenn ich 95 Jahre werde und liege aber 10 Jahre im Bett, ich weiß nicht, ob das so angenehm ist, also dann würde ich sagen, lieber ein bisschen auf die Lebensqualität noch achten.
Und das Frau Sattler, wir werden älter, aber wir sind länger krank.
Ja, da gibt's auch diese zwei Begriffe der Lebenszeit und der Gesundheitszeit, also der Lifespan und Healthspan. Das geht mitunter immer weiter auseinander. Und um die die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Im Grunde genommen geht es wirklich darum, wir können in der Forschung und der Medizin so viel machen, wie wir wollen. Wenn dann parallel dazu der Lebensstil immer schlechter wird, hilft uns das gar nichts. Also ich glaube, wir werden noch auf den Lebensstil eingehen. Ja. Wir brauchen die Bewegung, wir brauchen das gute Essen, wir brauchen den Schlaf, wir brauchen die Erholung. Und dann, wenn notwendig ist, dann hilft uns die moderne Forschung und die moderne Medizin.
Alle, die die Talks auf Radio Wien kennen, wissen, dass wir immer Meinungsumfragen machen. Dazu schicken wir immer Radio Wien-Reporter und Reporterinnen in die Stadt. Und wir stellen immer wieder Fragen, spannende Fragen. Diesmal geht es natürlich um das Thema Herzgesundheit. Und wir wollten wissen, was tun Sie denn, um Ihr Herz gesund zu erhalten? Und das sind die Antworten.
Herzgesundheit. Ich würde sagen, das beste Mittel dafür, für eine gute Herzgesundheit, ist, sich zu verlieben. Und was man eher nicht tun sollte, sich übers Büro aufregen.
Nicht rauchen, glaube ich, das Wichtigste. Es geht nicht immer darum, was man tut, sondern auch, was man nicht tut.
Ich ernähre mich vegetarisch. Ich esse sehr viel Gemüse.
Für Herz Nummer eins natürlich Fitness. Und dann das zweite, ich weiß, glaube ich, Tomaten sehr gut sind.
Nicht nach unermesslichen Streben, sondern mit dem, was ich jetzt habe, glücklich sind.
Zweimal die Woche zum Sport und jeden Tag möglichst 10.000 Schritte.
Laufen gehen oder Pilates machen.
Ich fahre ganz viel Mountainbike und bin da in den Wäldern unterwegs.
Die Musik hören oder Bücher lesen.
Ich versuche richtig zu essen, was nicht immer gelingt. Nicht? Und dass man einen guten Arzt zur Seite hat, aber einem gewissen Alter.
Jeden Tag mal das Herz so richtig in Schwung bringen. Stiegen rauf, Radfahren, bergauf, was immer geht.
Meditieren. Und dankbar zu sein. Dankbar zu sein, was man im Moment hat und darauf die Aufmerksamkeit zu richten.
Ja, da war jetzt einiges dabei, gell? Vom Verliebtsein, Stiegen steigen, dann die Tomaten, die waren doch etwas überraschend, aber wir können die vielleicht zusammenfassen als gesunde Ernährung, ja, und natürlich Stiegen steigen, so, also diese Dinge, die auch im Alltag sind. Da ist jetzt recht viel eingeflossen. Wie sind Sie denn zufrieden mit diesen Antworten? Ist da so mehr oder weniger alles dabei gewesen?
Ich fand, es war alles dabei, was mir jetzt auch so spontan einfällt. Besonders schön fand ich als erstes, dass man, wenn man sich verliebt, dass das gut fürs Herz ist. Also vielleicht auch ein anderer Mythos, warum das Herz so immer so im Mittelpunkt dann steht. Herzklopfen hatten wir ja dann auch, also ist ja auch schön. Ist sicherlich auch gut für die Psyche. Ja, und da gibt's auch die Psychokardiologie, das spielt auch noch mit rein. Also wir wissen nur so als kleiner Exkurs von den Schizophrenen, dass die auch eine viel geringere Lebenserwartung haben, weil die haben auch viel Stress. Mhm. Ja, und das wirkt sich natürlich dann auch auf das Herz aus. Und da gab es eine kleine Studie an der Uni in Jena mal, in der großen Abteilung zusammen mit den Sportmedizinern dort. Und dann haben die gesehen, wenn die trainieren, das stresst die so sehr, das ist gar nicht gut. Für die war Yoga viel besser. Also man muss das auch individuell sehen. Aber das, was ich so gehört habe, also das war schon in Ordnung. Vielleicht muss man ein bisschen aufpassen, weil dann auch so, dann gehe ich die Stiegen hoch oder so. Also je oller, so doller ist es dann auch nicht. Also ja, auch dieses Intensive, das ist auch nicht immer gut.
Okay, also ja, weiter Stock ist noch okay, aber 19. nicht mehr. Dann.
So, wenn man es, und es gehört auch immer, es ist immer die Frage, wie schnell macht man das? Also die Frage der Intensität, da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf. Aber das ist natürlich auch wichtig. Also man muss jetzt nicht zum Leistungssportler werden, um seinem Herz irgendwas Gutes zu tun. Das ist auch gar nicht immer so ganz vielleicht gesund oder nicht so ganz, ganz gut.
Frau Sattler, wie sind Sie mit den Antworten zufrieden?
Das ist wunderschön. Abgesehen jetzt vom Sport natürlich sind da ganz viele, waren da ganz viele Punkte, die Stress gegenwirken. Und Stress, das ist also so ein pauschales Wort, das wir auch ganz gern benutzen und da vielleicht manchmal auch ein bisschen abtun. Aber das ist tatsächlich für den Körper sehr schlecht. Stress setzt Adrenalin frei. Das heißt, damit schädigen wir in weiterer Folge unser Herz. Stress setzt Cortisol frei, Stresshormone. Das unterdrückt das Immunsystem. Und da sind wir beim Immunsystem und dem Herz und das wirkt dann zusammen und das ist einfach ungesund. Und entsprechend meditieren habe ich gehört, Yoga habe ich gehört, Pilates habe ich, glaube ich, gehört. Schlafen war nicht dabei, aber viel Schlafen, gesunder Schlaf, das ist alles sehr, sehr wichtig, sowohl für das Herz als auch für das Immunsystem und dann das Zusammenspiel.
weil das Thema Cortisol so oft in letzter Zeit vorkommt. Also ich habe den Eindruck, egal wo man schaut, es ist immer irgendwas mit Cortisol. Vielleicht ist es auch nur in den jeweiligen Blasen so auf Social Media. Aber es wird zumindest, glaube ich, doch sehr viel darüber gesprochen. Welchen Einfluss hat denn das Cortisol? Sie haben jetzt schon gesagt, also dieses ist ein Stresshormon. Aber kann ich denn das Cortisol selbst auch runterbringen? Kann ich was tun dagegen?
Das ist ganz interessant. Ich wusste nicht, dass das in irgendwelchen Social Media Bubbles interessant ist, das Cortisol. Aber ja, das ist ein Stresshormon und das Wichtige für mich als eine Immunologin ist, dass es das Immunsystem unterdrückt. Das ist, man muss sich das so vorstellen, das evolutionär Fight-or-Flight-Response. Ich erschrecke mich, ich muss davonlaufen, ich brauche die gesamte Energie in meinem Körper dafür, dass ich jetzt laufe und nicht, dass mein Immunsystem aktiviert wird. Also wie das Immunsystem unterdrückt. Dagegen wirken kann ich ganz mit allen diesen wunderschönen Dingen. Ich kann mich verlieben. Das kann man vielleicht nicht sich aussuchen. Aber man kann tatsächlich Yoga machen. Man kann ganz wichtig, Zufriedenheit, glaube ich, ist genannt worden, Bücher lesen. Das sind so ganz kleine Sachen, an die man vielleicht gar nicht denkt, aber das ist tatsächlich gut für uns.
Okay, das ist eine wichtige Botschaft. Die Bewegung, ich muss da jetzt nochmal drauf zurückkommen, weil der Einfluss auch der Bewegung ja doch sehr groß ist und auch immer wieder in Zusammenhang mit der Herzgesundheit kommt. Jetzt haben Sie ganz plakativ gesagt, ja, aber muss ich auch anschauen, dass es nicht zu viel ist. Gibt es denn so, ich weiß nicht, etwas, was Sie uns mitgeben können, wie viel Bewegung tut unserem Herzen denn gut oder kann man das so gar nicht sagen?
Also wenn man jetzt auf die Empfehlung von der WHO zurückgeht, dann heißt es 75 Minuten intensiv oder 150 Minuten pro Woche extensiv, also eher lockerer. Männer sogar vielleicht bis 300 Minuten pro Woche. Wenn man sich aber Studien anguckt, und ich habe immer so eine Studie im Kopf aus Taiwan, das waren so 500.000 Taiwanesen, die haben geguckt, körperliche Aktivität und Zusammenhang Morbidität, also Erkrankung oder Mortalität. Und da war es so, die intensiver was gemacht haben, da war die Risikoreduktion größer. In einem Zeitraum von 8 Jahren 30%. Die weniger intensiv gemacht haben, da waren das nur etwa so 10%. Aber wenn man dann immer noch mehr gemacht hat, dann wird es immer noch ein bisschen besser. Aber trotzdem ist es so, dass man schon einen Nutzen hat, wenn man nur leichte körperliche Aktivität regelmäßig, und das war da so 10 bis 20 Minuten nur am Tag, gemacht hat. Also das ist das, was ich vorher auch meinte. Früher, da hat man mehr Gartenarbeit gemacht, ja, da war man aktiver. Das ist heute nicht mehr so. Ja, wir fahren.
Aber würde man das denn da auch hineinrechnen?
Ja, das würde reinrechnen. Es gibt große epidemiologische Studien.
Ja, wenn ich jetzt sage, also ich eine Stunde Staubsaugen, Fenster putzen, all diese Dinge, die wir ja tun, das ist ja Bewegung.
Ja, es gibt eine ganz große Tabelle und ich bringe das immer bei meinen Studenten oder auch mal auf Vorträgen, selbst bügeln oder Hausarbeit. Ich meine, Sie kennen das, glaube ich, alle. Hausarbeit ohne Schwitzen gibt es nicht so. Also das ist schon mal, wenn ich mit dem Staubsauger durch die Wohnung da springe und mache das schnell. Das strengt schon ein bisschen an. Und das darf man alles da reinrechnen. Und es gibt so eine Tabelle, das gibt es schon ewig. Das ist einmal das Vielfache des Ruheumsatzes. Das nennt sich MET, M-E-T abgekürzt, Metabolic Equivalent Task. Und das kann man multiplizieren mit der Zeit. Und Sie brauchen so etwa in der Woche 450 bis 750 MET-Minuten, um einen positiven Effekt zu haben. Das ist zum Beispiel in den Studien gezeigt. Und ich habe mit meinem Kollegen Martin Halle in München haben wir das gemacht. Da haben wir so einen Flyer gemacht. Das habe ich jetzt an meinem Institut auch und das gebe ich den Patienten mit. Und da können die wie in so einem Tagebuch aufschreiben, ich habe heute so und so viel gebügelt, ich habe getanzt. Tanzen sind 4 MET, bügeln sind so 1,5 bis 2 MET. Wenn ich hier sitze und gar nichts mache, ist es 1 MET. Also das ist mein Ruheumsatz.
Aber ich gehe auch zur U-Bahn.
Ja, genau. Und das gehört aber alles damit rein. Und das sollen die bei mir, wenn die mal da sind, sollen die das aufschreiben. Da haben wir so ein paar Bilder und da wissen die, Joggen sind so 8 MET. Und wenn ich dann so auf 450 bis 750 MET-Minuten komme, dann habe ich einen positiven Effekt. Also ich muss jetzt nicht die 400-Meter-Bahn hoch und runter rennen und dann Spitzensportler werden, sondern es geht um körperliche Aktivität, also Sport als Medikament beziehungsweise körperliche Aktivität als Medikament.
Weil Frau Sattler vorhin das Thema Stress genannt hat, ich muss jetzt sagen an der Stelle, mich entstresst das jetzt sehr, diese Zahlen und dass das auch alles mit hineingerechnet wird, weil sehr oft, wenn es um dieses Thema geht, werden ja doch auch da ja, Anforderungen gestellt, wo man vielleicht jetzt als nicht so sportlicher Mensch sagt, da komme ich sowieso nie hin und dann lasse ich es erst recht. Also das hat ja auch was Positives, wenn man sagt, all das, was unser Alltag auch bietet, ja, dürfen wir da mit hineinrechnen. Ist auch schön.
Darf ich vielleicht noch eine Ergänzung machen? Mhm. Ich sage meinen Patienten immer, wenn die so, naja, ich will nicht sagen, in der Midlife-Crisis sind, aber die wollen jetzt nochmal tolle sportliche Leistungen bringen. Den sage ich dann immer, die nehme ich so ein bisschen zur Seite. Und wissen Sie, was wir für einen Vorteil haben, wir zwei? Wir müssen keine Olympiasieger mehr werden. Also dessen muss man sich klar sein. Ja, also ich würde das machen zum Spaß und für die Gesundheit. Wenn einer mehr machen will, soll er es machen. Wenn es ihm Spaß macht, ist gut. Aber wir müssen das nicht. Und Leistungssport, vielleicht kommen wir später noch, das ist wirklich ein hartes Brot. Die haben keinen Weihnachten, die haben keinen Silvester, die trainieren all diese Tage. Und wenn Sie mal mit den Spitzensportlern reden, die trainieren da ein-, zweimal oder vielleicht auch dreimal an solchen Tagen. Ja, und das ist wirklich hart. Also das machen die Profis, ja. Aber wir... Da zähle ich mich auch dazu, ich muss das nicht mehr machen. Wenn ich Mountainbike fahre durch den Wiener Wald, dann genieße ich den Wiener Wald und weiß, ich tue mir noch was Gutes. Und dann, wenn ich mit Freunden dann vielleicht noch was trinke oder so, dann war es ein schöner Tag.
Weil wir vorhin über das Cortisol gesprochen haben, auch ein Thema, das andauernd kommt, ist derzeit der Bauchumfang und das Bauchfett. Was können Sie denn dazu sagen? Also da gibt es ja offenbar auch irgendeinen Wert von, weiß ich jetzt vergessen, 80 oder irgend sowas, wo es nicht drüber sein sollte, wenn man den Bauchumfang misst, weil man dann höheres Risiko hat. Können Sie dazu etwas sagen?
Also das ist altersabhängig, das ist teilweise auch abhängig, welcher Ethnizität man angehört. Also diese BMI und grundsätzliche vereinfachte Maße sind meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen. Ist aber natürlich, wenn jetzt der Arzt sagt, sie sind übergewichtig und ich glaube, dazu braucht man einfach nur eine Waage oder einen Spiegel, das ist nicht so schwierig, dann sollte man das natürlich ernst nehmen, weil Übergewicht kommt dann mit erhöhten Cholesterinwerten im Blut, das kommt dann mit erhöhtem Risiko für Diabetes, erhöhtem Risiko für Bluthochdruck und das ist alles schlecht, sowohl fürs Immunsystem als auch fürs Herz.
Mhm. Gewicht, welche Rolle spielt das?
Und das spielt schon eine Rolle, insbesondere dann, wenn das Gewicht hauptsächlich durch das Körperfett entsteht. Also man muss ja ein bisschen unterscheiden. Der Body Mass Index wurde gerade schon gesagt. Nun sagt man, ja, wir sind übergewichtig, wenn der BMI über 25 ist. Ja, aber wenn ich jetzt jemanden Kräftigen habe, ja, also der ist muskelkräftig, weil der jetzt vielleicht Kraftsportler ist, ja, oder von der Konstitution her so ist, hat aber einen geringen Körperfettanteil, dann kann der durchaus ein BMI haben, der ein bisschen höher ist, der ist aber dann trotzdem gesund. Ja, also das Entscheidende ist, woher resultiert mein Gewicht? Und wenn der Körperfettanteil einfach am Gewicht zu groß ist, dann ist es natürlich ungünstig. Und jetzt kardioimmunologisch oder immunologisch gesehen, das Fett ist auch quasi ein wichtig für das Immunsystem, also für die Immunmodulation. Also gibt's auch Befunde, das kann die Kollegin besser erzählen wie ich. Aber wenn auch viel Fett um den Herzmuskel ist, dann hat das auch eine Relevanz. Ja, und das sind eben die Dinge. Also es ist nicht nur das Gewicht alleine, sondern es ist die Körperkomposition. Also habe ich einen hohen Körperfettanteil oder habe ich mehr Muskelmasse?
Frage ich gleich nach.
Also Übergewicht und zu viel weißes Fettgewebe, das ist das assoziiert mit erhöhten Entzündungswerten. Also da wird das Immunsystem tatsächlich niedriggradig immer ein bisschen aktiv gehalten. Und das ist dann was wirklich, was die Gefäße schädigt, was das Herz schädigt, was auch das Gehirn schädigt, was aber zum Beispiel dann jetzt auch Atherosklerose verschlimmern kann. Atherosklerose, also verkalkte Gefäße, ist was, wo wir mittlerweile wissen, das ist tatsächlich eine entzündliche Erkrankung. Und wenn man sich vorstellt, ich sage jetzt, das Immunsystem wird aktiviert, man denkt dann vielleicht, das ist was Positives, weil wir wollen ja ein aktives Immunsystem, wir wollen ja gegen Viren und gegen Bakterien und gegen ich weiß nicht was geschützt sein. Das Problem ist aber, wenn ich keinen Infekt habe und ich habe trotzdem erhöhte Entzündungswerte immer und immer und immer, dann ist das Immunsystem über kurz oder lang wie ermüdet. Es kann dann eigentlich, wenn ich tatsächlich eine aktive, effiziente Immunantwort gegen einen Infekt brauche, kann das dann nicht mehr effizient arbeiten. Also von die Assoziation zwischen zu viel weißem Fettgewebe und Entzündungswerten ist tatsächlich fürs Immunsystem schlecht und in weiterer Folge damit auch wieder fürs Herz schlecht. Mhm.
Schauen wir uns die Ernährung an. Sehr oft wird hier ja die mediterrane Kost in den Mittelpunkt gestellt. Sehr oft wird erwähnt, dass in Ländern, wo man eben mediterran isst, auch weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Was können Sie denn zu dieser mediterranen Kost sagen? Ist sie wirklich so gesund für unser Herz?
Also primär geht es da bei der mediterranen Kost vermutlich darum, dass es sehr gemüsereich ist, dass wir viel Fisch haben. Fisch hat viele Omega-3-Fettsäuren, die sind für die Gefäße sehr gut, fürs Herz auch sehr gut. Grundsätzlich auch das Olivenöl gehört ja auch dazu zur mediterranen Ernährung. Ernährung an und Tomaten, natürlich die Tomaten. Also Tomaten wäre ich mir nicht bewusst, dass denen ein ganz besonderer Benefit zugeschrieben wird. Aber alles, was Gemüse ist, ist positiv. Vorausgesetzt, es ersetzt natürlich ungesunde Lebensmittel. Wenn ich jetzt mich mediterran ernähre und dazu dann noch am Abend einen Burger esse, dann wird mir die mediterrane Ernährung nicht viel nützen. Wichtig ist halt, dass mediterrane Ernährung bitte heißt auch nicht Pizza und Nudeln jeden Tag.
Schön wär's.
Das ist nicht mediterran. Mediterran ist ein Stück magerer Fisch oder Fleisch und Gemüse dazu. Also wenig Fett, wenig Salz, wenig Zucker und ansonsten einfach eine ausgewogene Ernährung. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist, eine ausgewogene Ernährung. Ich brauche nicht mich an irgendwelche strikten oder ich sollte mich nicht an irgendwelche strikten Diäten halten. Die machen Stress, die sorgen dann für unausgewogene Ernährung und das hat dann im Endeffekt keinen Benefit. Ausgewogen und da braucht man dann auch keine Tabletten. Also, mhm. Mhm. Ja, also Tabletten im Sinne von schon die der Arzt verschreibt, aber keine zusätzlichen irgendwo vom DM.
Genau. Vielleicht haben wir auch, das ist immer so mein Eindruck, wenn ich so denke, als ich noch Student war, dann habe ich so Studien gemacht mit Herzinfarkten bei Patienten und so. Vielleicht haben wir auch so ein bisschen verlernt, zu wissen, was richtiges, gesundes Essen ist. Ich denke oft dran, war ich junger Assistenzarzt, wenn ich da auf der Privatstation von meinem Chef samstags oder sonntags dann Aufnahmeuntersuchungen gemacht habe, ja, dann waren die Leute ein bisschen übergewichtig oder fettleibig vielleicht sogar. Dann haben sie gesagt, ja, wissen Sie, Herr Doktor, ich esse morgens ein Knäckebrot, mittags einen Apfel und abends einen Joghurt. Das kann nicht sein.
Kann sich nicht ausgehen, oder?
Ich glaube, man hat so ein bisschen den Blick verloren. Und ich glaube, das ist manchmal so das, wenn man so ein bisschen Diätschulung hat, dass man wieder den Blick auf das Gesunde hat. Und vielleicht ist es auch ein bisschen die Industrie, die uns so das eine oder andere vorgibt. Und vorher ist das Stichwort gefallen Zucker. Wenn man überlegt, was in unseren Getränken drin ist, auch das dann wieder für unsere Jugend, ja, mit Adipositas, die ja im Jugendbereich doch stark zunimmt bei den Kindern und Jugendlichen, dann ist das schon ein Problem. Ja, weil das ist einfach in den Getränken drin, das macht uns quasi nicht satt. Wir haben hohe Blutzuckerspitzen, das wird dann im schlimmsten Fall gespeichert, weil ich meine Energie nicht verbrenne und gespeichert wird es als Fett. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, auch so ein bisschen die körperliche Aktivität im mediterranen Raum ist da auch ein bisschen andere. Wir müssen auch vielleicht Siesta halten, weil es da so heiß ist. Die gehen ja abends auch viel später ins Bett. Also kann man nicht immer sagen, die leben alle so viel gesünder. Das ist einfach ein bisschen anders.
Die essen auch später.
Ja, genau. Und bei uns heißt es nahe, aber nicht nach 18 Uhr essen vielleicht, das ist auch nicht gut. Also es ist schon der Lebensstil ein bisschen. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen über die Jahrzehnte so das gesunde Essen so ein bisschen verlernt.
Ich habe überhaupt den Eindruck, dass so diese ganzen Vorschriften, also man liest da sehr viel, man hört sehr viel und wie ich vorhin gesagt habe, die stressen uns ja auch. Nicht, wenn ich da höre, das darfst du ja nicht essen oder so viel Sport musst du unbedingt machen und so. Das zeigt ja oft auch uns, dass wir da so unvollkommen sind und da ohnehin nie zu diesen Höhen kommen. Und ich denke mir, da ist auch immer diese Frage, wo beginnt, also dieses Vernünftige, früher hat man gesagt, der Hausverstand, ja, aber jetzt so auch dieses Vernünftige, wo ist diese natürliche Grenze, was tut mir persönlich gut und was eben nicht?
Dazu gibt es jetzt offensichtlich, das habe ich jetzt kürzlich gelesen, eine neue Diätform, die nennt sich intuitives Essen.
Ja, habe ich auch schon gelesen.
Ja. Also, ja, das ist... Da hast du schon eine Sendung darüber gemacht. Da muss man eine Diät, das muss man eine Diät verpacken, damit man wieder intuitiv essen kann, was einem gut tut und was man gern mag und wo man auch auf seinen Körper hört, dass der das jetzt braucht.
Problem ist nur, wenn man nicht weiß, nicht, was einem gut tut. Sie haben es am Anfang schon gesagt, oft haben wir das ja verlernt, ja, weil wir wissen es oft gar nicht mehr oder wir haben schon so oft anders gemacht, dass wir schon eine andere Gewohnheit da haben. Können Sie uns noch irgendwie so ein paar Tipps oder Möglichkeiten geben, wo wir denn also diese Grenze zwischen gesund und auch übertrieben festmachen können, gerade im Bereich von Sport und Ernährung?
Also beim Sport würde ich sagen, ist es eigentlich relativ einfach, weil es gibt, wenn man die Leistungsphysiologie anguckt, ja, wenn ich jetzt intensiver Sport mache, dann wird die Milchsäure vermehrt gebildet, weil ich schnell Energie gewinnen muss und dann muss quasi...
Ist das dann, wo man Muskelkater bekommt?
Oder? Nee, Muskelkater ist ein bisschen was anderes. Also Milchsäure ist das, was so ein Stoffwechselprodukt, was dann aus der Zelle muss das schnell raus, diese Brennstraubensäure, die muss eigentlich in so ein Kraftwerk der Zelle, das nennt sich Mitochondrium, da muss das rein, dann gibt's aber so viel Brennstraubensäure, dass das da gar nicht alles rein kann. Und der Ausweg ist, damit die Glucose einfach weiter verstoffwechselt werden kann, das muss raus als Milchsäure, als Laktat. Und das können wir messen. Und je intensiver eine Belastung ist, umso höher ist mein Laktat. Ja, und man muss aber gar nicht so viel und intensiv Sport machen, sondern das Wichtige ist, wir können darüber dann Training steuern oder sonst irgendwas. Und wenn das Laktat so exponentiell ansteigt, dann wird es so richtig anstrengend. Und in dem Moment muss ich auch mehr schnaufen. Und im Prinzip,
man schwitzt ja auch dann mehr, nicht?
Ja, das Schwitzen, aber das Schnaufen ist so ein bisschen das Entscheidende. Und deswegen sage ich immer den Patienten oder auch den Hobbysportlern, wenn ich mich noch dabei unterhalten kann beim Sport, dann bin ich in einem Bereich, da habe ich noch nicht so viel Milchsäure, dann ist das physiologisch auch sinnvoller. Also nicht unbedingt laufen, ohne zu schnaufen, aber so, wenn ich jetzt Sport mache oder mich körperlich aktiv betätige, dass ich mich mit meinem Partner oder mit anderen so noch unterhalten kann, dann bin ich im grünen Bereich. Das ist ein bisschen wie beim Auto. Sie können Vollgas fahren, dann haben Sie halt volle Drehzahl, da brauchen Sie viel Sprit. Wer weiß, wie lange die Kiste dann hält, wie lange der Motor hält. Also Sie müssen einfach in einem gesunden Bereich auch dann sich bewegen. Und das ist halt eben der Bereich, das nennen wir Grundlagenausdauertraining. Das machen die Ausdauersportler zu 80% in ihrem Training. Die rennen nicht wie die Wilden, nur die ganze Zeit ganz intensiv. Und das ist dann auch gesundheitsprotektiv. Diese intensiven Sachen, da kommen wir zum Immunsystem, die schwächen eher das Immunsystem. Diese Dinge, wo man eher Gesundheitssport oder im grünen Bereich sich bewegt, das stärkt eher das Immunsystem.
Und was ist jetzt mit dem Schwitzen? Da muss ich nochmal fragen. Früher hat man ja gesagt, man muss ordentlich schwitzen und richtig nass sein, dann ist das gesund und dann hat man Sport gemacht. Ist das noch so?
Nee, das muss eigentlich nicht so sein, weil abgeleitet aus dem, was ich gerade gesagt habe, laufen ohne zu schnaufen oder so, dass man sich dabei unterhalten kann, dann muss man nicht so stark schwitzen. Natürlich ist das auch ein bisschen eine Adaption. Das hängt davon ab, bin ich Leistungssportler, trainiere ich viel, die haben ein bisschen bessere Schweißproduktion. Wenn ich mit meinen Leistungssportlern irgendwo zu einer Meisterschaft gehe, dann müssen wir uns klimatisch akklimatisieren. Das heißt, die müssen, wenn es da besonders heiß ist, Beispiel damals Olympische Spiele in Peking, da müssen die 14 Tage, vorher müssen wir da etwa hinfahren, 10 Tage, weil dann diese Schweißdrüsen einfach auch besser funktionieren. Also das ist auch ein bisschen Trainingseffekt. Je intensiver ich mich belaste, aber auch je wärmer es ist, umso mehr schwitze ich dann halt.
Und was ist Schwitzen im Zusammenhang mit dem Immunsystem? Es gibt ja viele Menschen, die in die Sauna gehen und die sagen, da schwitze ich und das ist gut fürs Immunsystem. Ist das so?
Jetzt fragen Sie mich zu viel. Das überlege ich mir jetzt ganz, ganz spontan. Hitze, Immunsystem. Ich glaube, das ist deswegen gut fürs Immunsystem, weil dadurch die Körpertemperatur erhöht wird und Viren abgetötet werden. Das ist das Gleiche, wie wenn ich ein kleines bisschen Fieber habe und man denkt, da kommt was. Dann lege ich mich in ein warmes Bad, damit die Temperatur so richtig schön hochgeht, damit die Viren abgetötet werden. Wie weit das direkt einen Einfluss aufs Immunsystem hat, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, das ist ein direkter Effekt eigentlich auf die Pathogene.
Mhm. Jetzt haben wir in der Meinungsumfrage auch gehört, Bücher lesen, meditieren, Dankbarkeit, Zufriedenheit, also Dinge, die jetzt das Gegenteil von Sport und Aktivität und Bewegung sind. Und Schlaf, haben Sie auch gesagt, Frau Sattler, hat gefehlt. Welche Faktoren spielen jetzt Schlaf und auch diese Inaktivität, also die Erholung in Sachen Herzgesundheit?
Also beim Schlafen regeneriert sich der Körper, regeneriert sich jedes Organ in unserem Körper, das Immunsystem, so wie das Herz. Den brauche ich, damit ich regenerieren kann. Das ist, wenn ich das Handy nie anstecke, dann ist auch der Akku leer irgendwann mal. Wenn ich den Schlaf nicht bekomme für die Zellregeneration, dann funktioniert das Herz auch irgendwann mal nicht mehr. Auf zellulärer Ebene werden nachts, wenn wir uns entspannen, wenn der Metabolismus, der Stoffwechsel heruntergefahren ist, wenn die Energie dafür da ist, werden abgestorbene Zellen abgebaut, werden die Gewebe sozusagen ein bisschen wie gereinigt. Und das ist alles sehr wichtig, weil tote Zellen auch wieder das Immunsystem aktivieren. Dann habe ich Entzündung, dann habe ich wieder erhöhte Entzündung und den ganzen bösen Kreislauf wieder von vorne. Mhm. Also die Regeneration, die in der Nacht im Schlaf passiert, ist das, was einfach wirklich sehr wichtig ist.
Und da gibt es einen Richtwert oder ist das auch individuell? Also diese 8 Stunden oder 7 Stunden oder nicht unter 5 Stunden, man hört so viel?
Also da gibt es den Richtwert, der sagt, es soll sich im Bereich von 7 bis 9 Stunden bewegen. Das ist aber schon mal ein langer Bereich und also das ist auch sehr individuell. Also
auch altersabhängig wahrscheinlich.
Altersabhängig, auch der Rhythmus ist ein bisschen altersabhängig. Was man schon sagen kann, ist, dass auf Dauer zu wenig Schlaf und aber auch jetzt unterbrochene Schlafschichtarbeit zum Beispiel, also Schlaf zu unterschiedlichen Zeiten schlecht ist, weil das wieder Cortisol-Levels erhöht. Jetlags, viel Reisen und so weiter, das ist alles ungesund auf Dauer.
Mhm. Also ab und zu geht, aber auf Dauer sollte man, wenn es geht, vermeiden. Sie haben vorhin einem Mini-Satz das Thema Nahrungsergänzungsmittel angesprochen. Das möchte ich jetzt nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass es für viele von uns auch ein Thema ist. Also egal, ob wir jetzt zum Arzt oder Ärztin gehen oder lesen oder etwas hören oder uns eben beschäftigen mit dem Thema Gesundheit generell, da kommt irgendwann mal, also gerade im Bereich von Immunsystem, jetzt kommt Herbst, Winter, Vitamin C, Vitamin D, dann Herzgesundheit, Omega-3 fällt mir ein und vieles mehr. Da kann man ja ganz schön viel Geld ausgeben. Wie sinnvoll sind denn diese Nahrungsergänzungsmittel aus Ihrer Sicht?
Da kann man sehr viel Geld ausgeben und was ich vorwegschicken möchte, ist, dass keine Medikation, die von einem Arzt verschrieben wird, unnötig ist. Also Vitamin D im Winter und bei Osteoporose oder Folsäure in der Schwangerschaft oder auch Omega-3-Fettsäuren bei Atherosklerose, wenn das von einem Arzt abgeklärt und verschrieben ist, bitte, bitte unbedingt nehmen. Was meines Erachtens absolut nicht sinnvoll ist, und ich darf das jetzt wiederholen von vorher, teures Urin macht, sind die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die man halt so einfach irgendwo in der Drogerie kauft, die tun leider nur der Geldtasche von der Firma, die das produziert, gut. Und viele von diesen, vor allem Vitamin C zum Beispiel, das müsste man wirklich dauernd in kleinen Dosen nehmen, damit das irgendeinen Effekt hat. Das wird nämlich sofort ausgeschwemmt und ist dann sofort wieder weg. Mhm. Also eine große Dose in der Früh, das nützt überhaupt nichts, weil das hält eine halbe Stunde und dann wirkt es nicht mehr. Dann ist es wieder ausgeschwemmt. Mhm. Ich glaube, man könnte das ganz, ganz einfach zusammenfassen mit Teller fürs Essen und Turnschuhe statt Tabletten. Ne?
Ah ja, schönes Bild.
Teller und Turnschuhe statt Tabletten.
Wir haben eine Studie gemacht am Olympiastützpunkt in Saarbrücken, wo ich ganz früher war, und haben mal geguckt, wie ist der Vitaminstatus bei den Athleten. Und es gibt auch andere Studien. Und die Athleten, die nehmen ja dann auch gerne Nahrungsergänzungsmittel. Die Industrie suggeriert, du musst das nehmen hier, damit du noch besser wirst. Klar, und wir sind da im Grenzbereich. Und das kann man nicht so in wissenschaftlichen Studien immer so ganz genau rausarbeiten, was jetzt vielleicht der Effekt war. Vielleicht war es dann doch nur die Psyche. Und da haben wir gesehen, die haben gar keinen Vitaminmangel. Und gibt es auch Studien, eine isokalorische Kost, also eine ausreichende Kost, wenn die gesund ist, dann brauche ich das nicht. Dann habe ich nämlich all meine Vitamine da drin und dann brauche ich nicht diese ganzen Medikamente oder diese Medikamente sind es ja nicht, diese Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Und es war ganz lustig, als wir es vorhin unterhalten haben. Ich sage seit vielen Jahren zu meinen Sportlern, kannst du lassen, das ist nur teures Pipi. Ja, die können das Geld sparen und im Endeffekt, wenn wir jetzt das Beispiel auch Vitamin C nehmen, das hat auch eine Nebenwirkung, das kann nämlich Nierensteine machen. Also wenn sie unbedingt Nierensteine haben wollen, essen sie ganz viel Vitamin C und trinken wenig, wenn sie irgendwann sicherlich wahrscheinlich Nierensteine bekommen. Also auch da wieder, das ist das, was ich vorher schon meinte, wir haben so ein bisschen das gesunde Maß verloren und dann versuchen wir vielleicht die schlechte Ernährung mit Nahrungsergänzungsmittel auch zu wiegen. Und das ist erst der nächste. Es gibt schon Mangelzustände, Altersheim, wenn man sich nicht richtig ernährt, gab es auch früher Studien, da machen Multivitaminpräparate Sinn. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich so in die Runde gucke, sehe nicht so viel, aber in den ersten Reihen würde ich sagen, na, wir sind noch in einem Alter, wir können alle noch gesund essen. Ja, da brauchen wir nicht unbedingt die Multivitamintabletten oder sonstige Nahrungsergänzungen.
Ich merke mir das schöne Bild von Frau Sattler, die mediterrane Diät oder Kost hilft nichts, wenn man am Abend den Burger isst oder das Wiener Schnitzel, weil on top ist es irgendwie sinnlos. Ich möchte jetzt im nächsten Block auf ein wichtiges Kapitel auch eingehen und zwar auf die gesunden Untersuchungen, das heißt also auch natürlich der Bereich der Prävention, aber dann darüber hinaus auch nochmal zu schauen, welche Werte sind zum Beispiel bei Blutuntersuchungen wichtig, sich anzuschauen, was ist mit Cholesterin und Co. Jetzt regelmäßige gesunden Untersuchungen werden uns alle empfohlen, einmal im Jahr zahlt die Krankenkasse das auch in Österreich. Da wird sehr oft dann auch ein EKG dran gehängt, wo man schaut, wie geht es dem Herzen. Ich würde jetzt gerne mal von Ihnen beiden wissen, so diese Grundausstattung, ist das wichtig, so einmal im Jahr zu machen, um zu wissen, wo man steht, oder ist das eigentlich nicht so wichtig?
Ja, sagen wir mal so, beim Auto machen wir es immer. Da ist auch gar nicht so entscheidend, was es kostet. Das wird einfach bezahlt. Ja, und wie viele Menschen leben rettet der TÜV oder das Pickerl? Da haben wir gar keine Studien dazu. Das wird einfach so gemacht. Ja, und jetzt kann man sagen, ja, wir machen ja eigentlich nicht gesunden Untersuchungen, sondern wir machen Vorsorgeuntersuchungen. Wir wollen frühzeitig erkennen können, ob es irgendein gewisses Risiko gibt oder ob es schon eine Erkrankung gibt, die wir noch gar nicht spüren. Und da ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie viel Geld ist in der Kasse, wie weit wollen wir das ausdehnen? Und Sie kennen alle das mit der Prävention. Ich sage dann immer, wie viel ist uns ein gerettetes Leben wert? Bei einer Sportleruntersuchung sage ich, wie viel Geld ist uns ein oder wie viel ist uns ein gerettetes Sportlerleben wert? Das ist so ein bisschen die Frage. Und da muss man natürlich haushalten mit dem Geld, was zur Verfügung steht in den Gesundheitskassen. Das ist eine Solidargemeinschaft. Da kann man nicht gleich ein MRT machen. Wenn ich aber viel Geld habe und sage, ich will das MRT machen, dann ist gut. Entdeckt man vielleicht das ein oder andere zufällig. Ja, kann ja sein. Aber man muss das natürlich auf eine sinnvolle Art und Weise machen. Und dann macht es natürlich Sinn, ich für mich denke, also nicht für mich als Person, sondern als Arzt, was ist mir so wichtig, auch wenn ich so Vorsorgeuntersuchungen mache oder Sporttauglichkeitsuntersuchungen, was sind so die wichtigsten Werte? Ich will wissen, wie sind die Leberwerte, wie sind die Nierenwerte, weil die im Alter sich natürlich verändern können, da kann ich ein bisschen früher was erkennen. Im EKG sehe ich eher, wenn die Patienten keine Beschwerden haben oder die Menschen, dann sehe ich nicht unbedingt was. Also das Wichtigste ist eigentlich immer das ärztliche Gespräch, weil da kann man mit auch entsprechender Erfahrung kann man rausarbeiten, wo gibt es denn Risikofaktoren, was haben die Leute für Symptome und alles andere, das bahnt eigentlich diese Untersuchung. Also das ist mal wichtig. Ein EKG kann man machen, wir machen das in den sportmedizinischen Untersuchungen, bei den Sporttauglichkeitsuntersuchungen, so heißt das, ja, weil wir wissen, dass bei jungen Menschen bis zum Alter von 35 der plötzliche Herztod in der Regel eine angeborene Ursache hat. Später ist es eher die Arteriosklerose, also die Herzkranzverkalkung. Aber da können wir dann Hinweise im EKG finden, relativ günstig, ohne Ultraschall, dass da was vorliegt. Persönlich würde ich jetzt denken, ich brauche nicht immer ein EKG, aber das Regelmäßige finde ich schon wichtig. Ja, ebenso wie beim Pickerl.
Und in Sachen Blutbefund, da gibt es ja viele Kürzel. Wir sind, die wir nicht da Experten und Expertinnen sind, oft überfordert. Aber so ein paar haben wir mittlerweile, glaube ich, auch schon gelernt. Das ist natürlich das Cholesterin. Da wird immer unterschieden zwischen dem guten und dem schlechten Cholesterin. Sie wissen, das sind dann diese beiden Werte, die ausgeschildert werden, die letztlich, glaube ich, dann zusammengerechnet werden. Und dann ist noch was, was mir jetzt auch vor kurzem empfohlen worden ist, da das Lipoprotein A. Ich war nämlich bei so einer gesunden Untersuchung und da hat man mir gesagt, also bitte lassen Sie das checken. Das ist jener genetisch definierte Wert, der wichtig ist, um zu erkennen, ob Sie ein Risiko haben, ein höheres oder nicht. Erklären Sie doch bitte ganz kurz, was mit all diesen Dingen, was da auf sich hat.
Das mache ich gern. Das Cholesterin ist gleichzeitig ein Segen und ein Fluch, weil für viele Jahre. Es wird ziemlich vereinfacht, die ganze Geschichte, weil diese Lipoproteine, das Cholesterin ist verpackt in Lipoproteine und die können unterschiedlich dicht sein, die können unterschiedlich viel Fette beinhalten, aber auch unterschiedliche Proteine an der Oberfläche. Das Lipoprotein A ist so eines an der Oberfläche und abhängig davon, wie dicht die sind, wie viel Nahrungsfette die mit sich herumtragen oder welche Oberflächenproteine die haben, haben die unterschiedliche Funktion. Und die können positive Funktion haben, das ist dann das HDL, und die können negative Funktion haben, das ist dann das LDL. Und die Funktion, die sie haben, ist, und da kommt das Immunsystem ins Spiel, das ist eine entzündliche Reaktion. Die Immunzellen reagieren auf dieses Cholesterin, auf diese Lipoproteine und werden aktiviert. Und dann haben wir eben die Atherosklerose, die wird dann verstärkt, weil diese Immunzellen sich dann ablagern in diesen atherosklerotischen Veränderungen. Das Wichtige am Cholesterin ist, dass das in der Leber produziert werden. Das kann aber auch von der Ernährung mit der Ernährung zugeführt werden. Und ich kann natürlich nur diese Werte beeinflussen, die aus der Ernährung kommen. Was ich nicht beeinflussen kann, ist das, was von der Leber produziert wird. Und da kommt die genetische Komponente ins Spiel. Es gibt sehr viele, und ich glaube, das sind zwei in 100 Menschen, die haben eine genetische Mutation, dass von vornherein einfach mehr von diesem schlechten Cholesterin produziert werden.
Also schon von Kind auf, zum Beispiel. Hat man eine erhöhte Cholesterin.
Da können Sie machen, was Sie wollen mit Ihrer Ernährung. Sie können es ein kleines bisschen verändern, aber nicht viel. Problematisch ist, dass das der negative Effekt, den das hat, auf das Gefäßsystem, auf das Immunsystem, bleibt ganz gleich. Mhm. Das heißt, wenn Sie sich sehr gesund ernähren und sportlich sind und Sie glauben, Sie brauchen keine gesunden Untersuchungen, weil es geht mir eh gut, Sie haben aber trotzdem immer erhöhte Cholesterinwerte von dieser genetischen Vorbelastung, ist Ihr Gefäßsystem genauso belastet wie jemand, der jeden Tag seine drei Burger isst.
Und was ist jetzt mit diesem guten Cholesterin? Da wird uns ja immer gesagt, das soll möglichst hoch sein, damit wir da besser aus der Nummer aussteigen sozusagen, wenn das Schlechte hoch ist. Wie ist denn das?
Also im Endeffekt ist es so, dass das Schlechte niedrig sein muss. Mhm. Das Gute kann so hoch sein, wie es möchte. Wenn auch das Schlechte hoch ist, dann gleicht sich das aus.
Aber wenn das Schlechte hoch ist und das Gute auch
ja, was ist trotzdem immer noch ein Schlechte hoch.
Also das Schlechte also hat die Dominanz lernen.
Das Gute, und wobei auch dieses Gute, Schlechte, das ist sehr vereinfacht. Und wissenschaftlich sind wir mittlerweile, es kommt eben nicht nur jetzt auf diese große Überbegriffskomponente, es kommt auf die einzelnen Komponenten drauf an. Eben wie zum Beispiel wie dieses Lipoprotein A. Das ist eine einzige Komponente, die auf diesem Partikel drauf sitzt, das dann verursacht, dass das Lipoprotein, das Partikel, schlecht und entzündlich wirkt. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Komponenten, von denen wir gar nichts wissen. Also den Wert zu testen, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz gute
Sache, oder?
Und ja. Überhaupt, ich meine, Sie sehen ja die Cholesterinwerte auf dem Blutbild und dieses ganz Standard 0815 Blutbild, das in der Vorsorgeuntersuchung gemacht wird, das kostet nicht viel und das ist wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll.
Also und da muss man jetzt auch dazu sagen, dass dieser Wert, wenn man den einmal gemessen hat, also dieses Lipoprotein A, das kann ich Ihnen jetzt mitgeben, weil ich es von mir auch selber weiß, das misst man einmal und das bleibt eben so gleich ein Leben lang, weil es eben genetisch ist.
Dann weiß man, man hat ein Risiko oder nicht. Und wenn man Lipoprotein klein a erhöht hat, dann muss man versuchen, diese anderen Fette, das Cholesterin, gut zu senken. Und wir haben im Moment noch nichts. Es kommt vielleicht ein Medikament, aber wir haben noch kein Medikament, was das Lipoprotein klein a senken kann. Deswegen muss man dann das Cholesterin gut senken. Das ist ganz wichtig. Und dann kommen wir zu den Statinen, ja, die Medikamente, die genau das senken.
Viele Menschen ab 50 nehmen ja diese Statine, weil sie hohes Cholesterin haben. Da möchte ich jetzt auch mal nachfragen, weil ja viele dann doch relativ lange warten und sagen, ich möchte nicht in ein regelmäßiges Medikament einsteigen, in die Statine, die ich täglich nehmen muss. Was können Sie uns da mitgeben?
Das rettet Lebensjahr. Das muss man sagen. Wir hätten das nicht gedacht vor 30, 40 Jahren, wie aggressiv wir gerade bei Herzinfarktpatienten dieses böse LDL, Cholesterin, senken. Und das ist der Zielwert ist immer weiter nach unten gesunken. Und ich erinnere mich auch noch dran, man merkt, wie alt man dann mittlerweile vielleicht ist, junger Assistent, da kamen diese ersten Studien auf und das hat sogar im Alter gezeigt, dass das noch einen Nutzen hat. Und das ist wirklich ein tolles Medikament und das rettet vielen Menschen Lebensjahre oder bringt Lebensjahre. Also ich kann nur empfehlen, diese Medikamente, wenn man dann diese Risikokonstellation hat, insbesondere mit Lipoprotein klein a, dass man diese Medikamente auch nimmt und sich gut beraten lässt bei seinem Hausarzt oder Kardiologen oder Internisten.
Mhm. Ja, das kann ich nur unterschreiben, so absolut. Diese Medikamente werden alle grundsätzlich sehr gut vertragen. Das Gleiche gilt auch für Blutdrucksenker. Also auch die Blutdruckwerte werden immer wieder nach unten reguliert, was eigentlich gesund ist. Und entsprechend sollten wir im Grunde genommen schon wieder viel, viel früher mit diesen Medikamenten anfangen. Mhm. Weil je länger das Blut, das Herz-Kreislauf-System dem hohen Blutdruck ausgesetzt ist, den hohen Fett, den Cholesterinwerten ausgesetzt ist, desto höher ist das Risiko, dass es dann da auch Konsequenzen gibt.
Welche Untersuchungen empfehlen Sie denn sonst noch? Also Halsschlagader zum Beispiel, Gefäße, wenn jetzt jemand schon eben erhöhte Werte hat, was soll man dann noch machen?
Das kann man machen. Man kann also die Dicke der Wand von der Halsschlagader messen mit Ultraschall. Und das hängt ganz gut zusammen mit den Veränderungen an den Herzkranzgefäßen. Aber ich weiß dann immer noch nicht, wie meine Herzkranzgefäße wirklich aussehen. Also ich kann versuchen, da Rückschlüsse zu ziehen. Was kann man noch machen? Früher war es das Belastungs-EKG, wo man gesagt hat, na, da kann ich erkennen, ob es eine Engstelle gibt und dann sehe ich vielleicht Veränderungen im EKG. Aber die Veränderungen im Belastungs-EKG sehe ich erst dann, wenn die Engstelle schon entsprechend weit fortgeschritten ist. Gefährlich sind diese Veränderungen an den Herzkranzgefäßen, die vielleicht gar nicht den Blutstrom beeinflussen, aber die dann so immunologisch, also durch eine Immunreaktion, so eine ganz dünne fibröse Kappe haben, die platzen dann, wenn der Blutdruck so hoch ist und das Blut ganz schnell daran vorbeifließt, können die aufplatzen. Und dann bildet sich ein Blutgerinnsel. Das Blutgerinnsel, so ein Herzkranzgefäß hat so 2-3 mm Durchmesser, das verstopft dann das Gefäß, dann kommt kein Sauerstoff mehr an den Herzmuskeln, dann habe ich einen Herzinfarkt. Ja, und das sind die Dinge. Es gibt jetzt ein neues Verfahren, oder seit 20, 30 Jahren gibt es das, mittels Computertomographie kann man die Herzkranzgefäße sehr gut darstellen. Das Problem war früher, dass die Strahlenbelastung so hoch ist. Die ist jetzt deutlich geringer bei den neuen Geräten. Ich würde mal denken, dass so in 10 Jahren vielleicht noch mehr diese Untersuchungen gemacht werden. Also mittlerweile ist es so, dass wenn die Leute jetzt nicht unbedingt gleich einen Herzkatheter bekommen sollen, also mit Kontrastmittel und mit so einem Schlauch quasi mit einem Katheter bis zum Herzkranzgefäß vorgeführt wird, dass man dann schon großzügiger ist und dann eine Computertomographie der Herzkranzgefäße macht, weil man da mittlerweile schon sehr gut das erkennen kann.
Mhm. Ja. Wie hoch kann man denn, weil wir jetzt auch so viel über diesen erblichen Faktor, aber eben auch über die Lebensstilfragen gesprochen haben, wie hoch kann man das überhaupt sagen? Wie hoch ist der Anteil an Lebensstil? Wie hoch ist der erbliche Anteil?
Das ist spekulativ. Also es ist ja nicht ein erblicher Faktor, das ist ja multifaktoriell. Und dann gibt es bestimmte Risikokonstellationen. Sie können das schaffen, wenn Sie eine hohe Risikokonstellation haben, haben einen sehr gesunden, körperlich aktiven Lebensstil, dass Sie das so ein bisschen auffangen. Aber letztendlich muss man sagen, die genetisch günstiger von der Natur ausgestattet sind, die sind halt meistens doch auch noch ein bisschen besser, selbst wenn sie nicht so viel Sport machen, wie die, die genetisch schlecht ausgestattet sind und dann trotzdem viel Sport machen. Also man kann das ein bisschen senken, aber das muss man ganz individuell sehen. Und das sind dann eher auch größere Studien. Also es gibt jetzt nicht, ich mache jetzt, gehe zum Arzt und sage, hier, mach mal 2, 3 Gene und dann weiß ich, was los ist. Also das ist sehr komplex.
Also generell, dieses Thema ist doch sehr komplex, stellt man fest.
Absolut. Und es wird auch immer auf Populationsebene getestet. Also da werden hunderttausende Patienten getestet und dann ist das Risiko, wenn man die eine Mutation hat, ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, ist verdoppelt oder 1,5 Mal so hoch, wie wenn man sie nicht hat. Dann hat man aber natürlich eben ganz viele andere Risikofaktoren. Dann hat man vielleicht diese eine Mutation und noch Diabetes dazu. Diabetes erhöht das Herzinfarkt Risiko in Frauen nach der Menopause für ums Doppelte. Und das addiert sich dann oder subtrahiert, je nachdem. Also das ist auf individueller Ebene fast gar nicht zu sagen. Darf ich da meine Impfungen anbringen?
Ja.
Was man nämlich tatsächlich sagen kann, wenn wir von Lebensstil sprechen und davon sprechen, was gut ist für unser Herz, ein Faktor, der wirklich einen enormen Einfluss hat, sind Impfungen. Eine Grippe hat in den Wochen nach der Grippe erhöht das Herzinfarktrisiko, je nachdem von welcher Population man spricht, 5- bis 15-fach. Also wenn ich eine Grippe habe, habe ich danach ein bis zu 15-fach erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden. Und das verhindert eine Impfung komplett. Und das kann eine Grippeimpfung sein, das kann eine Corona-Impfung sein. Also wenn Sie irgendwas heute mitnehmen, dann bitte machen Sie einen Termin aus bei Ihrem Hausarzt für die Grippeimpfung. Das ist wirklich was Sie tatsächlich und konkret machen können.
Gut, danke schön. Ich habe im Vorfeld gesagt, bitte nicht zu viel zu den Impfungen. Es ist ein eigenes Kapitel und wird ja auch sehr kontroversiell immer wieder diskutiert. Und wir wollen heute natürlich bei der Herzgesundheit bleiben. Gegen Ende ist natürlich auch ein Thema sehr wichtig und spannend, nämlich die künstliche Intelligenz in der Herzmedizin. Wo stehen wir denn da und was erwartet uns da noch?
Na, ich kann mich erinnern, so vor 3, 4 Jahren ging es darum, normale EKGs wurden... haben Maschinenlernen gemacht, also die Maschinen haben das gelernt und dann konnte die künstliche Intelligenz vorhersagen, wer eine Herzrhythmusstörung bekommt, nämlich Vorhofflimmern. Die Ärzte haben das aber ja gar nicht aus dem EKG so rauslesen können. Das ist das eine, aber dann war ich jetzt auch im Kardiologenkongress in Deutschland im April, da gehe ich schon seit 30 Jahren hin. Und dann haben die gesagt, ja, wie ist denn das beim Sportler mit dem EKG? Weil die Sportler haben so ein bisschen anderes EKG, insbesondere wenn die viel Sport machen, Ausdauersport, dann nennt sich das Sportler-EKG. Da bringt uns die künstliche Intelligenz noch nicht so viel. Also da ist es wieder eher so, und dann haben die gesagt, nee, das kann das doch nicht so gut erkennen. Also auf der einen Seite kann die künstliche Intelligenz was rauslesen, was wir gar nicht so sehen. Gibt's ja insbesondere in der Radiologie, in der Diagnostik, CT, MRT, da ist das super. Im EKG kann man was erkennen. Bei manchen kann man es dann vielleicht doch nicht so viel erkennen. Also da sind wir im Moment noch so in der, ich würde mal sagen, Forscher- und Entwicklungsphase. Also in 10 Jahren sieht die Welt bestimmt ganz, ganz anders aus. Es ist ein Segen. Ich würde jetzt nicht immer der KI blind vertrauen, weil am Ende des Tages ist es eine große Rechnerleistung, die einfach anhand von statistischen Modellen irgendwie eine Vorhersage oder eine Aussage trifft. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil wenn die Maschinen falsch lernen, ist vielleicht auch nicht so günstig. Ja, also da braucht es viel Manpower und viel Computerpower, um das so gut zu machen. Aber ich denke, das wird uns schon weiterhelfen.
Uns Menschen interessiert natürlich auch immer so das Individuelle, also welchen Faktor bringen wir mit oder was können wir eben auch persönlich tun. Das haben wir heute ja auch schon angesprochen, dass das auch sehr unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch. Aber ich kenne mittlerweile auch Menschen in Sachen künstliche Intelligenz, die ihren Blutbefund ChatGPT geben und sagen, bitte mach mir eine Prognose, an welchen Erkrankungen werde ich in Zukunft leiden oder was bildet sich denn jetzt schon ab. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Also das halte ich aus aktueller Sicht für natürlich, das erwarten jetzt, glaube ich, auch alle für nicht sinnvoll. Man muss halt wissen, was die verschiedenen KI-Tools, die man benutzt, auch können und nicht können. ChatGPT insbesondere ist ja ein, das nennt sich Large Language Model. Das heißt, alles, was dieses Ding macht, ist Worte zusammenzustückeln, die mit großer Wahrscheinlichkeit zusammengehören. Das heißt, das weiß nicht, was es da wirklich geschrieben hat. Also die Tatsachen, die es da verbreitet, weiß es nicht, versteht es auch nicht. Das setzt nur Worte zusammen. Und entsprechend würde ich dem natürlich jetzt nicht meine Diagnosen anvertrauen. Aber was, und wir stecken da natürlich noch total in den Kindheitsschuhen mit dieser Entwicklung, keine Frage. Aber was wir auch momentan in der Medizin und der Forschung machen mit ganz vielen neuen Technologien, ist, wir generieren Unmengen an Daten. Wir haben jetzt neue Methoden, wo wir aus dem Gewebe einzelne Zellen sequenzieren können, das gesamte Genom einer Zelle sequenzieren können, was die machen, wie die machen. Das sind einfach solche Unmengen an Daten in so vielen verschiedenen Dimensionen, die man als Mensch unmöglich interpretieren kann. Und da ist in künstliche Intelligenz sehr, sehr, sehr hilfreich und die können da sehr viel machen. Schritt für Schritt jetzt momentan noch. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir es da wirklich für personalisierte Medizin zum Beispiel einsetzen können. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht mehr allzu lang dauert, weil die Entwicklung geht rasant.
Und da schließt sich die Frage an, Todesursache Nummer 1 derzeit noch. Was wünschen Sie sich denn für die nächsten 10 Jahre? Soll das mal nicht mehr Nummer 1 sein sozusagen? Sollen wir da wesentliche Schritte vorwärts kommen? Was sind Ihre Forderungen, was sind Ihre Wünsche?
Forderungen, Wünsche, ist gut. Wünschen würde ich mir einfach, dass es ermöglicht wird, dass wir einen aktiveren körperlichen Lebensstil im Alltag auch leben können. Das schließt also auch den Beruf ein, ja, dass auch die Städte so gestaltet sind, dass wir wirklich gut und leicht körperlich aktiv sein können. So wie das vielleicht mal früher war, wo es noch nicht so viele Autos gab, wo man dann halt mehr gemacht hat. Das finde ich wichtig für mich persönlich als Forscher jetzt in Österreich, der aus Deutschland 2019 hierher gekommen ist, hoch auf die Schmelz. Ich würde mir wünschen, dass es sowas gibt, das gibt es in Deutschland, das muss aber nicht alles so wie in Deutschland sein, ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ich würde mir sowas wünschen wie eine Forschungseinrichtung, die nämlich so ein Bundesinstitut für Sportwissenschaft ist, wo wir genau diese Effekte dann untersuchen können, denn das eine ist Grundlagenforschung und dann gibt es die Förderlinien, was dann eher mit der Industrie vielleicht ein bisschen gekoppelt ist. Das ist einmal FWF oder FFG, aber was uns so als jetzt mal Sportmediziner oder Sportwissenschaftler aus meiner Sicht so ein bisschen fehlt, ist so diese angewandte Forschung jetzt, was körperliche Aktivität anbetrifft. Und da rede ich nicht nur von Leistungssportlern, ich rede von Gesundheitssport, ich rede von der Prävention und ich rede auch körperliche Aktivität und Sport bei Erkrankungen. Ob das jetzt Krebs und Sport ist oder Herzerkrankungen und Sport. Und da brauchen wir einfach mehr Unterstützung. Das ist, Grundlagenforschung wird gut unterstützt, auch mit der Industrie. Aber das ist auch schwere Forschung, weil das sind Trainingsstudien am Ende des Tages. Und Trainingsstudien, das kennen Sie alle, eine Tablette über 3 Monate, jeden Morgen um 8 Uhr nehmen, das geht einfacher als 3 Monate am Stück immer körperlich aktiv zu sein. Und da brauchen wir Unterstützung vom Staat.
Mhm. Gut, danke schön, Frau Sattler. Ihre Wunschliste, wie schaut die aus?
Also ich stimme nicht ganz zu mit der gut aufgestellt sein der Grundlagenforschungsfinanzierung. Da könnte da durchaus noch was machen. Aber also wir können natürlich forschen, so viel wir wollen. Wir können noch mehr Sachen wieder gut machen mit neuen Medikamenten. Aber ich glaube, was ganz wichtig wäre, und ich wäre da, wenn ich was zu sagen hätte, viel, viel strenger mit den Präventionsmaßnahmen, weil etwas zu verhindern ist immer noch viel, viel besser als etwas zu heilen, das dann schon da ist. Also wir brauchen mehr Bewegung in den Schulen, wir brauchen Bewusstseinsbildung für gesunde Ernährung. Wir brauchen auch Bewusstseinsbildung, was Sport machen bedeutet. Weil was wir ursprünglich besprochen haben, viele Menschen geben schon auf, bevor sie überhaupt anfangen, weil sie glauben, sie müssen jetzt jeden Tag eine Stunde laufen. Aber dass jetzt das Spazierengehen mit der Freundin am Nachmittag auch völlig in Ordnung ist, dessen sind sich viele Leute gar nicht bewusst. Ich glaube, da müsste man ansetzen, dass wir einfach diesen gesunden Lebensstil wieder ermöglichen, und auch vielleicht mitunter ein bisschen erzwingen.
Mhm, okay, also fördern in jedem Fall, um es positiv auszudrücken.
Ich wollte mal sagen,
ja.
Mein Traum wäre so eine Überschrift wie Österreich wird fit. Und wir machen über ganz Österreich ein Programm. Früher war das mal Trimming 130. Ja, was bundesweit quasi, sind 9 Millionen in Österreich, das würden wir gut hinkriegen, das ist ein schönes Land. Es kommen ganz viele Fußball-Bundesliga-Mannschaften nach Österreich ins Trainingslager im Sommer. Das müssen wir doch hinkriegen. Dass
der ORF macht sowas, 50 Tage Bewegung bis zum Nationalfeiertag. Und wir versuchen da mit unserem Publikum gemeinsam auch in diese Bewegung, aber auch natürlich Ernährung mit hineinzukommen.
Ja, nicht nur ORF, Regierung.
Alle.
Muss das machen.
Das wäre natürlich schön, auf alle Fälle. Wir haben heute gelernt, Herzgesundheit ist viel mehr als Medizin. Es ist eben auch der Lebensstil und natürlich auch immer wieder die Frage nach der Forschung und wie wir selber auch diese Verantwortung übernehmen können. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier im Kabarett Simpel im Wissenschaftstalk am Puls waren. Herzlichen Dank an meine beiden Gäste, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ja, vielen herzlichen Dank.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung Am Puls über das Herz und seine Gesundheit aus dem Kabarett Simpel vom 22. September 2025. Auf der Bühne waren Susanne Sattler, Jürgen Schahag und Jasmin Dolati. Diese Veranstaltung fand als Kooperation des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF mit dem ORF Radio Wien statt. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf silog.fwf.c.at. Ciao, Papa!